Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon wie immer Markus Blaschke.
Ja, hallo, auch von mir in die Runde.
Wir sind beim zweiten Teil unserer Folge über die Pilzgifte. Wir haben natürlich noch ein bisschen was nachzulegen. Also das, was wir letztes Mal besprochen haben, ist natürlich bei weitem noch nicht alles. Und ja, Markus, du hast mir schon gesagt, du hast da als allererstes was auf dem Herzen, was so ein bisschen historischer Natur ist. Und was du uns erzählen willst.
Ja, es geht da um das Ergotismus-Syndrom. Und das wird hervorgerufen durch Mutterkornpilze. Und diese Vergiftungserscheinungen, die hatten gerade im Mittelalter eine hohe Bedeutung, weil diese Mutterkornpilze sich auf Getreide vermehren können. Man kann sie auch heute noch hin und wieder finden an Gräsern. Also da bilden sich eben diese schwarzen Gebilde aus den Fruchtständen der Gräser heraus. Und die werden auch deutlich größer dann als die Getreidekörnchen oder Grassamen dann entsprechend und sind schon relativ auffällig. Und dieser Pilz hat halt die sehr unangenehme Eigenschaft, dass er zunächst mal zu einem Kribbeln und Brennen der Muskulatur führt, durch Gefäßverengungen, und schließlich kann es dann dazu führen, dass Körperteile faulen. Also eine sehr, sehr unangenehme Sache und hat im Mittelalter große Ausmaße teilweise angenommen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es da ein ganz berühmtes Bild von einem Maler, wo er so eine Situation auch darstellt, also kein schönes Ding. Heutzutage muss man sagen, Gott sei Dank kommt das jetzt so gut wie gar nicht mehr vor, weil eben das Getreide entsprechend aufgereinigt werden kann und deswegen fast nie Mutterkorn noch überhaupt ins Mehl kommt und eben dann sein Unheil da ausführen kann, was eben früher mal der Fall war.
Faulende Gliedmaßen, das hört sich echt nicht so wahnsinnig schön an.
Und wenn ich richtig informiert bin, hat man das Mutterkorn auch noch benutzt zur, ja, Geburtenregulierung, will ich mal im weitesten Sinne sagen. Also man hat da Versuche gemacht, um Föten abzutöten. Ob das auch immer so glücklich geklappt hat und gezielt, wie man das wollte, das sei auch nochmal dahingestellt.
Ah, okay. Manchmal ist es doch ganz gut, dass gewisse Zeiten vorbei sind, ne?
Jo.
Okay, kommen wir zu etwas, was ein bisschen mehr in der heutigen Zeit aktuell ist. Da hätte ich das Gyrometrien-Syndrom auf der Liste, denn, also ich meine, es ist Januar, ich weiß, es ist Januar, aber es ist hoffentlich bald Frühling, ja? Und im Frühling gibt es die Frühjahrslorcheln. Was machen wir denn damit?
Ja, also diese Frühjahrslorcheln sind halt die sogenannten Doppelgänger, wenn man so will, zu den Morcheln, zu diesen beliebten Speisepilzen, die es auch im Frühjahr gibt, entlang von Auen, Gewässern und so weiter und so fort. Und diese Frühjahrslorcheln, die können eben wieder ein Syndrom verursachen. Das führt dann dazu, dass es Magen-Darm-Entzündungen gibt, blutige Brechanfälle, Durchfälle, Schweißausbrüche und auch zum Zerfall der roten Blutkörperchen kann das führen. Was hier auch wieder gemein ist, dass wir schon wieder es mit längeren Latenzphasen zu tun haben. Also die liegen in der Regel so erst ab 5 Stunden bis 24, vielleicht sogar 48 Stunden, bis die ersten Symptome auftreten, und diese Frühjahrsleucheln können eben zu Leberschädigungen führen. Also nichts Angenehmes. Wer also im Frühling rausgehen will und sich ein leckeres Pilzmahlzeit mit Morcheln zubereiten will, sollte auf jeden Fall sicher auch Morcheln von den Lorcheln unterscheiden können.
Okay, ich habe gelesen, dass die Frühjahrslorchel in Finnland tatsächlich ein Speisepilz ist. Machen die Finnen da irgendwie was anders als wir, oder wie schaut das aus?
Ja, wie das so oft ist, viele dieser Gifte bei den Pilzen sind ja relativ labil. Das heißt also, dass ich mit bestimmten Kochmethoden einen Großteil dieser Gifte halt reduzieren kann vielleicht. Also wie weit das im Einzelnen ist, das ist sicherlich von Gift zu Gift unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es ja so, dass fast alle Pilze im Rohzustand giftig sind. Und hier bei der Frühjahrsleuchel, da kann man offensichtlich mit viel Hitze und langem Kochen da einiges reduzieren, aber ich sag mal, unterm Strich ist es Lotteriespiel. Also ganz ohne ist das einfach nicht.
Okay. Da sollen auch in Tierversuchen wohl krebserregende Substanzen nachgewiesen worden sein. Also so unterm Strich ist das wohl nicht so wahnsinnig zu empfehlen.
Ja, das Unangenehme war auch, dass die ja früher auch Speiseleuchel hieß. Eben, weil man es auch bei uns teilweise gegessen hat.
Okay.
Aber eben mit spezieller Zubereitungsform.
Naja, ist natürlich dann auch so, dass man früher vielleicht durch die lange Latenzzeit das nicht immer unbedingt auf den Pilzgenuss dann zurückführen konnte, ne? Wenn die Leute dann gestorben sind, das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Da hat ja die Medizin durchaus Fortschritte gemacht. Die gängigen Speisemorcheln sind dann komplett unkritisch oder muss ich da auch irgendwie ein bisschen was beachten?
Ja, was man auch da beachten muss, ist wirklich, dass die gut zubereitet werden. Also die 10 Minuten Kochzeit sollte man auf keinen Fall unterschreiten, sonst kann es auch da Probleme geben.
Okay, da sind wir dann wieder so beim gastrointestinalen Syndrom, ne?
Ich gehe davon aus, ja.
Okay, gut. Was hast du sonst noch auf der Liste Spannendes?
Ja, worauf man auf jeden Fall eingehen sollte, ist das Orellanus-Syndrom. Wird durch zwei Schleierlinge insbesondere verursacht, vermutlich auch noch mehr andere Schleierlingsartige. Und besonders bekannt ist das Ganze beim orangefuchsigen und beim spitzkegeligen Raukopf. Und das ganz extrem Gemeine an dieser Vergiftungserscheinung ist die sehr, sehr lange Latenzzeit. Also man geht hier in der Regel von mehreren Wochen aus. Also es können einige Tage sein, aber es kann durchaus bis zu 3 Wochen dauern, bis man also Symptome bemerkt. Und was machen diese Pilze? Die sorgen dafür, dass die Nierenfunktionen gestört werden. Und im Extremfall kann das eben zum Tod durch Nierenversagen führen. Nun ist es heute meistens so, dass wenn man es dann merkt, in Anführungsstrichen, dass also die Niere keine volle Funktion mehr hat, dann kann man in medizinischer Behandlung oftmals noch vor dem Tod bewahrt werden, aber häufig kann es dann wirklich dazu führen, dass man eben Dialysepatient wird.
Ich finde die ja wahnsinnig hübsch, diese Pilzchen. Ich freue mich immer, wenn ich die sehe.
Ja, die sehen wunderschön aus. Kommen ja gerne so in feuchten Fichtenwäldern zum Beispiel der spitzkegelige Raukopf vor und sind sehr farbintensiv und ja, an sich schon schöne Fruchtkörper. Also das ist kein Thema.
Okay, also eher was zum Anschauen, nicht unbedingt was zum Essen.
Genau.
Gut.
Grundsätzlich kann man sowieso sagen, also so in Richtung Braunsporer, da wird es oft kritisch. Also wenn man sieht, die Lamellen unten bekommen im Alter braune Farbtöne, also die Sporen sind bräunlich, dann wird A, oft die Bestimmung schon mal sehr, sehr schwierig und B, gibt es da halt eine ganze Reihe wirklich von giftigen Pilzen, zu denen eben auch die beiden hier als Extreme gehören.
Okay, also man sollte sagen, prinzipiell lieber kein Risiko eingehen und nur das sammeln, wo man absolut sicher ist, was man da im Körbchen hat. Oder eben jemanden würde ich fragen, ne?
Oder das.
Okay, gut. Du hast mir gesagt, ich glaube, das Äquestre-Syndrom hast du noch auf der Liste, ne?
Ja, das sind die Grünlinge.
Das ist so ein bisschen schwieriger Fall, oder?
Naja, was halt das Besondere ist, ist, dass der Grünling ja noch extrem lange als Marktpilz gehandelt wurde. Also die kommen hauptsächlich in Kiefernwäldern vor. Und waren sehr beliebte Speisepilze und ja, eigentlich erst um die Jahrtausendwende sind dann Fälle aufgetreten, dass Leute nach Grünlingsverzehr über Symptome geklagt haben Und zwar beginnt das eben auch mit einem Kribbeln, weil die Muskeln abgebaut werden. Und das merkt man wohl offensichtlich, so habe ich das gelesen, vor allem erstmal in den Oberschenkeln. Aber dieser Muskelabbau, der kann eben weitergehen und kann dann sogar das Herz befallen. Und dann führt das eben zum Tode. Und auch da ist mit längeren Latenzzeiten auszugehen.
Okay, ich habe gelesen, das Pilzgift an sich ist unbekannt. Man hat aber Laborversuch gemacht mit Mausmodellen und hat dann kurioserweise ähnliche Ergebnisse erzielt mit Rotkappen und Steinpilzen unter anderem. Wie sicher oder wie umstritten ist denn diese Einstufung des Grünlings als Giftpilz?
Naja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, was sind wirklich Giftpilze und so. Und man ist da auf der extrem, oder was heißt extrem? Nein, auf der vorsichtigen Seite, muss man einfach sagen. Und nachdem man eben mehrere Fälle gehabt hat, wo nach der Mahlzeit eben von Grünlingen dieses Symptom aufgetaucht ist, da hat man gesagt, konsequent, wir müssen hier vorsichtig sein. Es hat sicherlich Tausende gegeben, die Grünlinge ohne Folgen gegessen haben. Aber man will da kein Risiko eingehen und deswegen hat man eben den Grünling von den Speisepilzen sozusagen gestrichen. Ich kann es nicht sagen, aber möglicherweise gibt es ja auch sowas wie gewisse regionale Unterschiede, je nachdem, wie viel Gift die im Einzelnen besitzen. Und auf der anderen Seite auch, wie natürlich die Leute darauf reagieren, mag unterschiedlich sein. Das kennt man ja auch von anderen Dingen, dass nicht jeder Mann oder jede Frau gleich auf bestimmte Eigenschaften von Lebensmitteln reagieren oder so. Aber da ist man einfach vorsichtig und hat gesagt, nein, wir wissen, dass das auftreten kann. Es sind keine Einzelfälle, sondern also es sind ein paar Fälle gewesen und deswegen diese Entscheidung, Grünling zu streichen. Es kann jetzt natürlich durchaus sein, dass der ein oder andere noch irgendwo mal ein Pilzbuch hat, das aus Vaters, Mutters oder aus der Zeit der Großeltern stammt und da ist der Grünling dann sicherlich noch als guter Speisepilz drinne. Ja, sollte man aber von Abstand nehmen.
Ja, alles nicht so schön. Also, so wie das Syndrom beschrieben ist, ist das kein Spaß. Also braune Verfärbung des Urins natürlich, ne? Dadurch, dass die quergestreifte Muskulatur zersetzt wird. Also das ist nicht so schön, wenn man da quasi so von innen aufgefressen wird. Unschöne Vorstellung. Ich habe gelesen, dass es tatsächlich Untersuchungen mit Freiwilligen gegeben hat, die also mehrfach diese Pilze innerhalb von 4 Tagen gegessen haben und asymptomatisch geblieben sind. Also ich bin ganz erstaunt, dass es sich dafür Freiwillige gefunden haben. Ja? Ich persönlich würde die nicht mit der Kneifzange anfassen, diese Pilze, ja. Aber gut. Ja, darüber
Ja,
schweigen wir.
Kontaktgift ist das ja nicht. Man muss schon, glaube ich, mehrere Mahlzeiten gegessen haben. Also in den Fällen, wo diese Dinge aufgetreten sind.
Okay. Ja, klar. Okay, so, jetzt habe ich noch, hatten wir das Paxillus-Syndrom schon?
Nein, eben das
Das.
habe ich auch noch auf der Liste.
Ah, okay, erzähl.
Ja, beim Paxillus-Syndrom, hängt ganz eng zusammen mit dem typischen Pilz der Gattung Paxillus bei uns, dem kahlen Krempling. Handelt es sich auch um eine Sache, die noch gar nicht so extrem alt ist. Wenn ich mich richtig erinnere, muss es um den Zweiten Weltkrieg erst herum aufgedeckt worden sein, denn auch der kahle Krempling war mal ein empfohlener Speisepilz und wurde auch ziemlich viel gegessen, bis einem Arzt dann eigentlich aufgefallen war, dass es in einem gewissen Bereich, wo er tätig war, zu zahlreichen nicht aufgeklärten Todesfällen gekommen ist. Und er ist dem nachgegangen und hat festgestellt, dass da eben die Leute kahle Kremplinge gegessen hatten. Einigen war zunächst nichts passiert und bei einigen ist es dann eben zur Todesfolge gekommen. Und in dem Zusammenhang konnte dann nachgewiesen werden, dass es sich im Prinzip um eine Art Allergie handelt, Also man niemals sozusagen bei der ersten Mahlzeit auffällige Symptome hat, sondern das erst in der Folge auftreten kann. Und es geht hier vor allem um ein Klumpen von roten Blutkörperchen, also eine Immunhämolyse, die da auftreten kann. Und die Folgen sind dann Koliken, Gelbsucht, Blut im Urin, Nierenversagen und ähnliche Erscheinungen.
Okay, das ist relativ selten. Also ich habe gelesen, es gibt irgendwie 7 dokumentierte Fälle, oder?
Oh, das weiß ich nicht. Da bin ich überfragt, wie das wirklich ist.
Okay, also es ist im Grunde keine klassische Pilzvergiftung, sondern das ist eine allergische Reaktion letztlich, die also erst nach mehrfachem Genuss von kahlem Krempling auftreten kann. Mhm. Richtig?
Ja. So ist das, genau.
Okay. Aber das heißt, also der kahle Krempling, wenn ich den, sage ich mal, als nicht allergischer Mensch esse, dann kriege ich meistens eigentlich einfach nur das gastrointestinale Syndrom, oder?
Muss ja gar nicht. Also wenn der früher sogar als Speisepilz gehandelt wurde, dann ist zu erwarten, dass da nicht mal sowas auftreten muss. Im Rohzustand sicher, aber nicht im gekochten Zustand. Aber nichtsdestotrotz, man muss ja nicht die 8. Person sein, der dann was passiert. Also lassen wir das lieber und schauen uns die doch interessanten Pilze gut an, weil was ja besonders ist, auch wenn sie auf der Unterseite scheinbar Lamellen besitzen, sind sie ja eigentlich Pilze, die zur Röhrlingsverwandtschaft gehören. Und in einigen Fällen kann man tatsächlich auch kahle Kremplinge finden, die insbesondere im Stielnähe dann wirklich Röhren besitzen und die wachsen sich dann aus und im äußeren Bereich sieht man dann nur noch Lamellen. Also ist ein besonderer Pilz und ist natürlich auch als Mykorrhiza-Pilz für unsere Wälder und die Bäume, Baumpartner da ganz, ganz wichtig.
Und ist oft auch einer der ganz, ganz wenigen Arten, die man findet, wenn es sonst gar nichts anderes gibt. Ja? Die findet man eigentlich immer.
Und nicht nur in Wäldern, sondern auch sehr viel in Parkanlagen oder Gartenanlagen tauchen kahle Kremplinge als Mykorrhiza-Partner von Bäumen auf. Also Bäume müssen da sein, aber es können eben auch Einzelbäume sein und deswegen sehr gerne oft auch in Parkanlagen.
Okay. So, hast du noch was Signifikantes auf der Liste oder eher was Generelles Signifikantes noch zu sagen?
Also mit meinen echten Pilzgiften wäre ich jetzt durch, die ich vorstellen würde. Was ich noch eingehen möchte, ist kurz allgemein auf Allergien. Also wir waren ja bei Paxillus eigentlich schon bei einer Allergie. Allergien kann es bei Pilzen leider immer mal wieder geben. Was passiert da? Es kommt zu Überempfindlichkeitsreaktionen. Es kann Asthma-ähnliche Erscheinungen auftreten, auch Hautrötungen oder Hautausschlag sind denkbar. Und das kann bei verschiedensten Arten auftreten, wo es wohl immer mal wieder dokumentiert worden ist. Es sind zum Beispiel Seitlinge der Gattung Pleurotus oder natürlich auch von vielen Schimmelpilzen. Und im weiteren Sinne dazu kann man eigentlich auch zählen, dass zum Beispiel Züchter in Champignon-Zuchten auch eben eine Allergie ausbilden können, sodass die aufgrund der hohen Sporendosis, die dort herrscht, eventuell ihre Arbeit aufgeben müssen, also dort nicht mehr arbeiten können, wenn sie sehr massiv davon betroffen sind.
Darf ich da kurz reingrätschen? Ist sowas auch schon bekannt von Austernseitlingen oder Austernseitlingszüchtern, weil inzwischen, also man kann ja online sich solche Zuchtsets bestellen, ja, für Austernseitlinge, geht anscheinend ziemlich rund zurzeit. Und also ist da auch schon sowas aufgetreten? Hast du da was gehört oder bisher nicht?
Ja, ich weiß, dass Seitlinge auf der Liste stehen, aber ob das jetzt nur auf der Grundlage von gegessen vorkommt oder eben auch allein über die Sporen, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber könnte natürlich sein.
Okay.
Ja, dann habe ich noch allgemein Unverträglichkeiten. Also ein Phänomen, das wir auch von vielen Lebensmitteln kennen. Also der eine verträgt zum Beispiel keine Erdbeeren oder so. Das gibt es bei Pilzen durchaus auch. Meistens sind das dann Magen-Darm-Störungen. Es kommt zum Erbrechen oder solche Dinge mit kurzer Latenzzeit. Und bekannt ist das beispielsweise von einem der häufigsten Pilze aus den Herbsttagen, der nebelgraue Trichterling oder die auch Nebelkappe genannt. Das gibt es beim Hallimasch, insbesondere wenn der nicht sehr gut gekocht ist. Und beim Hallimasch wissen wir auf jeden Fall, dass die Gifte auch relativ hitzestabil sind. Also Hallimasch sollte man auf jeden Fall länger als andere Pilzarten kochen. Oder auch beim violetten Rötelritterling tritt sowas ab und zu mal auf. Und insbesondere bei vielen scharfen Täublingen und einer ganzen Reihe von Milchlingen, dass es eben zu diesen Unverträglichkeiten kommt. Aber die sollte man, also gerade die letzten, ja auch nicht als Speisepilze im Prinzip verwenden.
Ich bin immer erstaunt, was die Leute alles essen. Okay, auf die Idee käme ich
Ja,
gar nicht.
gut. Also ich sage jetzt mal, Nebelkappen oder so, das ist halt ein häufiger Pilz, den findet man lange noch und ja, scheint ja auch nicht so schlecht zu schmecken oder so. Und viele Leute, die sich da mal rangetraut haben, die machen das. Und Hallimasch, ich habe es noch nicht probiert, aber da gibt es ja auch Freunde von, gut, man sagt dann beim Hallimasch, man sollte auf keinen Fall ältere Fruchtkörper nehmen, sondern wirklich nur die kleinen sogenannten Nägelchen, also wenn die Fruchtkörper ganz frisch da aus dem Mycel rauskommen und noch mehr oder weniger geschlossene Hüte besitzen. Und zum Hallimasch kann ich auch nur berichten, also mein allererster Vergiftungsfall, mit dem ich zu tun hatte, da war gleich eine ganze Familie betroffen
Gut.
und hatte das Krankenhaus angerufen. Und da hatte sich herausgestellt, dass die Hallimasch gegessen hatten. Und im Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass die den Hallimasch ja gar nicht wirklich gekocht hatten, sondern nur praktisch blanchiert hatten. Und dadurch war eben noch viel, viel Gift vorhanden. Also
Okay, was ist passiert?
ja, die meisten mussten wohl erbrechen und saßen länger auf der Toilette. Also glücklicherweise nichts Ernsthaftes, aber ja, das
Und
weiß man natürlich am Anfang auch nicht, wenn es losgeht.
okay, verstehe.
Eine Sache habe ich noch, und das ist so eigentlich das häufigste Problem in Anführungsstrichen, das ich so bei meiner Pilzberatung habe, das sind die sogenannten unechten Pilzvergiftungen. Und zwar oftmals gehen Leute raus und auch wenn die Bedingungen nicht optimal sind, wenn dann da ein Pilz ist, und das ist auch noch ein Speisepilz, dann muss der natürlich ins Körbchen. Und manchmal sind die Pilze halt wirklich schon hinüber. Also die können teilweise schon besiedelt werden durch andere Pilze, die sie zersetzen. Da eine ganze Reihe von Schimmelpilzen da dabei. Und deswegen ist das auch wirklich eine ernstzunehmende Sache, was man so schlechthin als unechte Pilzvergiftung bezeichnet, durch die verdorbenen Pilze. Oder auch, wenn man eine Pilzmahlzeit hat und hat die dann im Offenen stehen gelassen, sage ich jetzt mal, über mehrere Tage, dann kann es auch sein, dass die natürlich verdirbt und dass es dann also zu unangenehmen Symptomen kommt. Und da muss man sehr aufpassen. Was hier bei uns vor allem in der Gegend auffällig ist, das sind die sogenannten Rotfußröhrlinge. Die werden ja hier sehr gerne auch mitgesammelt, weil so wahnsinnig viel gibt es ja an sich nicht. Und die können sehr, sehr schnell und leicht von einem Schimmel befallen werden, dem sogenannten Goldschimmel. Schaut am Anfang ganz weiß aus. Und man sieht das meistens auf dem Schwamm als allererstes, also unten auf den Röhren, wie der sich da entwickelt. Und der wird dann im späteren Stadium eben goldgelb und ist sicherlich auch einer der ziemlich unangenehmen Giftpilze, also dieser Goldschimmel. Und davor sollte man sich eben auch hüten. Wo es zum Beispiel auch öfter vorkommt, sind Maronen, aber nicht ganz so häufig. Also diese Rotfußröhrlinge scheinen mir am anfälligsten da zu sein gegen diesen Goldschimmel.
Okay, und was haben, mit welchen Symptomen haben wir dann da zu rechnen, wenn wir doch mal einen dazwischen haben?
Ja, meistens geht das dann so in Richtung von Störungen Magen-Darm-Trakt.
Ja, also das sieht man bei denen tatsächlich sehr häufig. Also ich glaube, also wenn Rotfußröhrlinge da sind, dann sind mindestens 50% davon schon schimmelbefallen, definitiv. So auf einer Fläche.
Ja,
Okay.
sehr häufige.
Ja.
Und es kann relativ schnell gehen, ne, bei denen. Also das muss man auch noch dazu sagen. Also man kann am Morgen sammeln, dann stehen die Pilze eine Weile im Auto oder so und am Abend will man sich die zubereiten und dann sollte man sie sich alle nochmal wirklich gut anschauen. Also das kann schon sein, dass sich diese Pilze, Schimmelpilze dann sehr stark ausgebreitet haben.
Okay. Ich glaube, wir sind weitestgehend durch, oder? Was meinst du?
Ja, ich würde sagen, mit den Giften, Symptomen und sind wir durch. Was ich noch auf dem Schirm habe, das wäre ein Katalog von Sofortmaßnahmen.
Okay, dann schieß mal los.
Also das allererste ist, wenn man einen Verdacht hat auf eine Pilzvergiftung, sollte man zunächst ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Dazu kann man sich beispielsweise zunächst mal, wenn es nicht so dramatisch ist, an den Hausarzt wenden. Aber man kann sich natürlich auch bei den Gift-Notrufzentralen melden und bekommt dort weitere Informationen oder ins nächste Krankenhaus. Und als zweites, was auf jeden Fall wichtig ist, dass man alle Reste von Sammelgut, auch Putzreste, die man eventuell noch hat, und wenn es gar nicht anders geht, auch Reste der zubereiteten Mahlzeit und schließlich sogar Erbrochenes sicherstellt und das möglichst so lagert, dass das eben einem Pilzberater dann zur Verfügung gestellt werden kann. Was wichtig ist, man sollte alle Beteiligten zunächst mal beruhigen und auch bedacht handeln, keine Panik machen. Und nachdem man die ersten drei Punkte eingehalten hat, oftmals bekommt man zum Beispiel auch bei der Giftnotrufzentrale dann einen Hinweis, dass man Kontakt aufnimmt mit einem Pilzsachverständigen und dass vielleicht jemand, der nicht beim Essen war und nicht zum Arzt muss, das sichergestellte Sammelgut dann diesem Pilzsachverständigen bringt, damit der eben die Mediziner beraten kann, um was es sich vermutlich gehandelt hat und die dann entsprechend auch die Maßnahmen ergreifen können. Nicht zu empfehlen sind Hausmittel. Also da wird immer mal wieder gesprochen, Milch trinken, auch Salzwasser und sogar die selbstständige Einnahme von Kohletabletten sollte man unterlassen. Bei den Kohletabletten ist das natürlich was anderes, wenn der Arzt das dann verordnet. Das kann auch in einigen Fällen also hilfreich sein, aber nicht auf eigene Faust wagen. Und Erbrechen ist nur dann anzuraten, wenn die Mahlzeit also erst kurz zurückliegt. Und dann mechanischer Reiz oder ähnliches. Und dann macht das Sinn, eben wenn es nur maximal wenige Stunden her waren. Und schließlich sollte man sich diese Reihenfolge möglichst im Hinterkopf behalten und nach ihr vorgehen.
Ja, prinzipiell ist natürlich auch Vorsorge besser als Nachsorge, ne? Also das heißt, sammelt nur das, was ihr wirklich kennt. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann kontaktiert einen Pilzsachverständigen. Lasst lieber nochmal draufschauen, bevor ihr euch das in die Pfanne haut. Okay.
Ganz genau.
Genau. Am Ende nochmal ein kurzer Hinweis auf das Buch Giftpilze von René Flammer. Es erschien im Mathé Verlag. Das ist wirklich sehr, sehr umfassend. Also wer sich für das Thema interessiert, dem können wir das nur ans Herz legen. Und wir haben auch hier und da aus dem Buch zitiert und werden das auch nochmal in den Shownotes aufführen. Gut, dann hoffen wir jetzt bald, dass der Frühling kommt und dass wir die ersten Pilzchen wiederfinden können. Und ja, Wer sich ein Morchelgericht zubereitet, dem wünschen wir guten Appetit. Und genau.
Aber ich sage auch jetzt, die Augen offen halten. Letzte Woche habe ich einen Stamm entdeckt, voll von unten bis oben, voller Austern, Seitlinge. Und im ersten Augenblick dachte ich, oh, ob die noch frisch sind. Aber als ich mir die dann in die Hand genommen habe, wunderbar, die waren ganz, ganz frisch.
Okay, also dann viel Vergnügen beim Austernseitlinge sammeln und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.
Macht's gut. Ciao.